Chatfrage. Wie viele Studiengänge gibt es in Österreich und wie viele Studiengänge gibt es in Deutschland?
Studiengänge.
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt in Österreich auf jeden Fall sowas wie Bergbau und so mystische Sachen. Aber ich glaube schon, dass es insgesamt in Deutschland mehr gibt.
Ich lasse euch einkern diesmal.
Ich schätze, dass es in Österreich 384 gibt und in Deutschland 920.
Bei 300 wäre ich dabei in Österreich. Und dann sage ich 383.
Das ist unfair.
Und in Deutschland hätte ich 1000 gesagt.
Ich tippe auf Österreich 900 und Deutschland 2000.
Oh, es gibt bestimmt viel mehr. Okay.
Okay, großartig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject. Heute geht es um Datenakquise und Data Handling, wie man so schön sagt. Am Mikrofon ist heute Didi und mit mir im Studio sind
Bester Fall.
Boris.
Und Sascha.
Perfekt. Ich möchte gleich die Frage an Sascha richten, weil du bist ja
Oh
so
je.
quasi unser Datenenthusiast.
Oh je.
Erzähl einmal, wo hast du deine Daten gestohlen?
Ja, gestohlen ist eigentlich ein voll der gute, es hast echt schön mich bloßgestellt. Ich habe die nämlich, ja, ich habe mir die ausgeborgt von einer Online-Plattform, ohne zu fragen. Und zwar habe ich sie einerseits gescrapt und dann habe ich noch Daten von so einem sogenannten Data Dump. Und das sind im Grunde genommen einfach nur Daten über das Nutzerverhalten von Personen in einer Online-Community. Also was sie machen, was sie kommentieren, was sie posten. Und das
Was?
habe ich in einem Format, also wirklich mit der Uhrzeit, der Sprache etc. pro Post. Genau.
Was ist Scrape? Was ist Data Dump?
Was ist Scrape? Was ist
Der
Data
Data Dump.
Dump? Data Dump. Das ist, wenn so ein großer Data aufs Klo muss, dann
Gott.
kratze ich das raus. Scrape ist im Grunde genommen, man kann sich vorstellen, dass man einfach zum Beispiel auf Facebook geht und jemanden sagt, okay, du schreib jetzt in tabellarischer Form den Namen und den Inhalt von jedem Post und die Uhrzeit und mach das einfach. Du setzt dich hin und mach das. Und das Scrapen per se, das ist, indem du ein Programm schreibst, das genau das macht. Also anstatt, dass du selber oder eine andere Person da sitzt und das alles händisch schreibt, schreibt man ein Programm, was das automatisiert und einfach in einen Datensatz speist. Und ein Data Dump ist von der Plattform zur Verfügung gestellter Snapshot ihrer Daten, die sie halt teilen wollen und teilen können. Und das gibt es halt für verschiedene Plattformen. Zum Beispiel Yelp ist da ein ziemlich bekanntes Beispiel davon, von einer Plattform, die immer wieder so Data Dumps macht, wo man dann halt einfach für einen gewissen Zeitraum wirklich alle Nutzerdaten und Interaktionen runterladen kann und abfragen über eine SQL-Datenbank. Bitte fragt mich nicht danach, was eine SQL-Datenbank ist, wenn ich das erklären soll. Ja.
Aber Boris, du weißt eh, was das bedeutet, oder? Verwendest du
Ja.
das nicht da?
Ja, schon. Also ich habe mir schon gedacht, ein grobes Verständnis hatte ich schon, aber ich wollte es nochmal, dass es auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen klar ist. Und Data Dump, das Konzept kenne ich tatsächlich nicht, dass Plattformen dann sagen, here's everything we got erfahren.
Ja,
Das
also
fand ich interessant.
ich sage es auch gleich dazu, so verstehe ich Data Dump, so habe ich erklärt bekommen.
Okay,
Kann
ja.
sein, dass das Data Dump, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so verstanden wird, dass das echt einfach nur ein unstrukturierter Batzen Daten ist, der einfach irgendwo hingelegt wird und dann sagen die halt, macht, was ihr wollt damit. Ich habe damit wirklich gemeint, dass das aufbereitet, also diese Art von Data Dump, den ich habe, der ist halt schon aufbereitet, okay, von der Firma. Also das ist nicht irgendwie einfach nur komplett durcheinander und ohne Erklärung, sondern das ist so hier sind verschiedene Datensätze, die du runterladen kannst und jede Variable ist erklärt. Also ich wahrscheinlich würde mir dann sagen, na, das ist eigentlich kein Data Dump, sondern ein Data Fart, keine Ahnung.
Wow. Ist Grapen erlaubt?
Ja, aber das Speichern nicht.
Das ist interessant. Hä, das verstehe ich nicht.
Ja.
Also so wie, du darfst.
Ja.
Klärst also du darfst runterladen, aber ja, quasi du darfst Bots stehlen, aber du darfst sie nicht behalten.
Genau. Du darfst den Scraper programmieren.
Ja.
Aber du darfst die Daten nicht speichern. Verwenden.
Ja. Aber ist Scrapen eine gängige Methode in Management, um an Daten zu kommen?
Ich würde schon sagen, ich glaube, es
immer
kommt
mehr.
Ja. Okay. Und was sagen Ethikkommissionen dazu?
Ja.
Was ich verstehe, also ich habe mich da echt am Anfang sehr viel damit beschäftigt, bis mich drauf gekommen bin, dass mir da keiner eine Antwort geben kann. Da geht's eher ums Journal, wenn ich es richtig verstehe. Manche Journals wollen die Daten haben und wollen sehen, wo du es her hast. Und das kann problematisch sein, wenn du dann nicht das okay hast von der Plattform. Aber viele, viele Papers sind zum Beispiel mit Twitter-Daten, die gescrapt worden sind. Und da haben sie auch nicht gefragt, hey, Twitter, dürfen wir diese Daten verwenden? Das ist, was mir erklärt worden ist von einem Anwalt, ist, dass das so ein Augenzudrücken ist. Mhm. Irgendwie. Okay. Also, das ist jetzt so ein bisschen, die Firma könnte dich verklagen dafür, dass du es gemacht hast, aber es sieht halt ein bisschen blöd aus für eine Firma, wenn sie eine Uni oder ein PhD-Person verklagt, weil die wollen ja auch irgendwie eine offizielle wissenschaftliche Zusammenarbeit dann irgendwann mal machen und das ist ein bisschen schwer, wenn man weiß, dass die halt.
Aber ich glaube, der verklagen. Punkt, den Sofal angebracht hat mit der Ethikkommission, ist schon wahnsinnig wichtig. Also ich weiß nicht genau, wie es bei uns in Österreich ist, aber in den USA ist es ein großes Thema und da ist der Einfluss von so Ethikkommissionen auch größer. Und ich glaube, das will man nicht unbedingt haben, dass man dann das Paper am besten noch veröffentlicht hat, dann kommt nachher raus, dass der Scraper schwindelig war und dann wird es wieder zurückgezogen. Das wäre, glaube ich, sehr unangenehm.
Aber Boris, wie ist es bei dir? Also hast du das Problem mit der Ethikkommission? Woher kommen deine Daten?
Schön aus der Dose. Also so ein bisschen so ein Ding.
Boris hat ganz andere Probleme mit der Ethikkommission. Das ist Teil für eine andere Folge.
Entschuldigung, pst. Pst. Nee, also wir arbeiten ja sehr viel mit Daten, die zu Firmen sind. Also beispielsweise, wie viel hat eine Firma dafür ausgegeben, dass sie Research betrieben hat? Wie viel hat eine Firma dafür ausgegeben, dass sie Werbung schaltet? Das sind Daten, die teilweise öffentlich gemacht werden müssen, weil es beispielsweise die SEC, oh Gott, wofür steht das?
Securities and Exchange Commission.
Dankeschön. Das ist eine Government-Organisation in den USA, die halt quasi diese Daten verpflichtend sammelt und veröffentlicht. Das sind große Datensätze zu Unternehmenszahlen und da basiert wahnsinnig viel Strategy Research draus. Deswegen gibt es auch Datenbanken, die das online quasi zum Verkauf anbieten. Die Daten werden beispielsweise auch von Analysten verwendet, die irgendwelche Fonds managen und halt wissen wollen, wie es der Company geht. Und es gibt halt auch Researcher, die sich viel damit auseinandersetzen. Und das ist schon mal ein großer Satz an Daten, mit dem wir arbeiten. Und der Rest sind Textdaten, genau, die dann ebenfalls veröffentlicht werden über diese Plattformen. Und das sind Textdaten, in denen die CEOs oder das Top-Management-Team befragt wird, wie es der Company geht, von den Shareholdern. Das Ganze wird transkribiert von Menschen, die da traurigerweise mitschreiben müssen und dann hochgeladen. Das passiert viermal im Jahr, sodass man pro Jahr viermal ungefähr 8000 Wörter hat. Und das sind so die zwei großen Datenquellen, mit denen ich arbeite. Einmal diese Conference Calls, die großen Textdaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Company-Daten aus der Dose. Genau.
Und wie geht's den Companies?
Du, das sind ganz viele unterschiedliche Companies und manchen geht's gut, manchen geht's schlecht. Okay. Wie immer im Leben, oder?
Aber das heißt quasi, Sascha stiehlt seine Daten so halb illegal Und Boris, du, cool. Du profitierst eigentlich von anderen, oder? Weil quasi jemand sagt, okay, wir, die Daten sind für uns wichtig und wir stellen die schön zusammen auf der Datenbank und dann hast du den Vorteil, dass die WU einen Zugang hat und dann kannst du die schön runterladen, offiziell.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat auch jeder den Zugang zu den Daten. Also es gibt ein Measurement, was bei uns wichtig ist. Das sind 6 Zahlen, 3000 Datenpunkte und ich kann dir aus dem Stegreif 10 Paper nehmen, die das als Dependent Variable verwenden. Das ist immer derselbe Datensatz und das ist halt auch so, ja, langweilig. Und es gibt echt so ein ganzes Subgenre an Daten, an Papern, die genau diese Datensätze gegen die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Und das ist schon auch ein bisschen fad, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, von daher lieber Richtung Dark Alley gehen und Scraper schreiben, als wieder mit den Daten zu jonglieren.
Ja, das ist ja ein guter Punkt eben, den wir eigentlich gar nicht vorher irgendwie gesprochen haben, der jetzt eigentlich aufkommt, so dass es halt beides richtige Vor- und Nachteile hat. So, du kannst, eben auch ist es auch bei mir, ich habe einerseits die, die du schön geklaute Daten nennst, das sind meine, die hat keiner, glaube ich. Das sind halt die habe ich selber erhoben, wie bei einem Experiment praktisch, also das hat auch kein anderer. Aber den Data Dump, den ich verwende, da gibt's, ey, da könntest ein Journal über
Journal of Data Dumps.
Ja, nicht Journal of Data Dumps, sondern Journal of this specific Data Dump, was monatlich rauskommt und wo 20 Leute mit dem Datensatz wirklich den umdrehen und wenden und auseinandernehmen und zusammenbauen und was dran kleben und dann wieder runternehmen. Also das ist echt, also der ist halt dann schön und sauber und akzeptiert. Das ist halt das auch. Eure Daten sind akzeptiert, also da wird nicht dran gerüttelt. Weil da sind Paper drauf aufgebaut, aber da machen halt sehr viele was damit gerade und man muss halt aufpassen, dass man da nicht mit denselben Daten, dass man irgendwie da drin meint und was findet. Bei mir, bei dem Daten, das ich habe, ist halt proprietär, schön und gut, aber der ist super messy, das wusste ich vorher auch nicht und der muss erstmal akzeptiert werden.
Also der gescraped worden ist?
Ja.
Aber der muss, ja? Wie rum war das bei euch? Also habt ihr euch erst eine Frage überlegt und dann die Daten dazu geholt? Oder hattet ihr erst die Daten und dann eine Frage draus gesucht? Und wenn ja, wie sehr schränkt euch das ein?
Didi?
Ja, wie alle gute Forscher haben wir zuerst die Daten geholt.
Das ist halt so ein absolutes No-Go.
Nein, Scherz am Rande.
Immer for Research Question. Immer.
Ich kenne eine Person im Raum, die ja, die werden wir jetzt natürlich nicht highlighten, die das vielleicht Data First sieht, aber
bei dir
grundsätzlich.
Ist noch wer? Kannst du dir mal vorstellen? Der klingt sympathisch.
Ja, er ist sehr oft am Mikrofon und redet sehr ausschweifend.
Er wird immer sympathischer.
Das schränkt die Menge unbedingt ein, ehrlich
gesagt. Stimmt. So wie Sufa gerade gesagt hat, eigentlich sollte die Frage zuerst kommen. Bei mir war die Frage zuerst da. Mhm. Und dann habe ich geschaut, welche Daten. Aber es war schon relativ knapp verknüpft. Also ich schaue auch in Conference Calls so wie Boris und mir war bewusst, es geht Richtung Dex-Daten. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich die Forschungsfrage komplett losgelöst von den Daten, sondern schon Forschungsfrage zuerst, aber es wird Richtung Dex gehen. Also sowas bei mir. Genau.
Ich würde sagen, bei mir ist so ein iterativer Prozess. Es ist schon immer so, es gibt eine Thematik, die mich interessiert. Dann gucke ich, welche Daten dazu vorhanden sind. Und dann wird die Subthematik in der Auseinandersetzung gewählt, welche Daten eben zur Verfügung stehen.
Man könnte zu unserem Podcast ganz schön ein Trinkspiel mit Bullshit-Bingo spielen. Also iterativer Prozess, Ding, ein Shot.
Ja, sag mal, wie ist es denn bei dir? Das scheint ja anders zu sein, oder?
Ja, ich bin heute nicht in eurem Club. Also die Art von Daten, die ihr alle sammelt, sammle ich gerade nicht. Ich schreibe ein konzeptionelles Paper, deswegen sammle ich eigentlich Literatur.
Erkenntnis.
Was ich aber auch als Datensammeln verstehe.
Aber so Fall, ich finde es perfekte Zeitpunkt, über Daten zu reden, weil ein Conceptual Paper führt ja immer zu Propositions hin. Das heißt, du denkst dir trotzdem immer darüber nach, okay, wie funktioniert das jetzt im wirklichen Leben? Und dann ist die Frage natürlich, okay, wie kann ich das beweisen? Wie kann ich meine Hypothesen testen? Das heißt, wenn du jetzt auf Daten denkst, an welche Daten denkst du?
Also ehrlich gesagt, will ich ein Modell bauen, das so generell ist, dass ich dann einen Ausschnitt davon später testen könnte. Also das ist auch mein Deal mit meinem Supervisor, dass ich erst konzeptionell arbeite und dann aber nochmal Daten im Sinne von quantitativen Daten erheben will. Und das heißt, dass ich das Framework, das ich gerade baue, dann nutzen kann und einen Ausschnitt dieses Frameworks dann als mein Conceptual Framework benutze, um Experimente zum Beispiel durchzuführen.
Ist es das, was du machen willst? Also hast du schon, oder alles ist komplett offen? Weil jetzt haben wir gehört, wir klauen uns Daten oder nehmen Daten, die da sind. Dann hast du jetzt Experimente erwähnt. Dann gibt's halt, ich meine, Survey noch. Ist es die Richtung, wo du gehen willst, dass du sagst, du willst optimalerweise ein Experiment drauf aufbauen?
Es kommt natürlich drauf an, welchen Ausschnitt ich dann wählen werde. Aber ich glaube schon, dass es sich bei meinem Thema anbietet, weil ich mir Verhalten anschaue und Fairness wird halt oft in Experimenten gemessen.
Ja.
Und ich habe Bock auf Experimente, muss man auch zugeben.
Ja. Das wäre ein super wichtiger Punkt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hättest du jetzt von der Stimmungslage, denkst du ja gerade, okay, weg mit Conceptual und würdest du jetzt gern Daten crunchen oder bist du froh, dass es noch ein bisschen weg ist, auch so diese Datenfrage?
Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die mit einem Conceptual Paper anfängt und mir wird auch immer noch von allen Seiten von abgeraten, dass ich es machen soll.
Oh, im Research Forum hatte ich keiner abgeraten davon, da waren alle ziemlich befürwortend.
Ich glaube einfach, weil das Thema, also es ist cool, das Thema, und es ist wichtig, dass es gemacht wird und deswegen mag ich es auch, aber vielleicht sollte es nicht von einer PhD-Anwärterin gemacht werden, die das noch nie gemacht hat und sich jetzt halt komplett in ein neues Feld einliest. Egal, ich mach's. Was war nochmal die Frage?
Das wird die erste Folge sein, die hört.
Was war die Frage?
That's the spirit, genau. Perfekt.
Ich bin schon komplett durch.
Na, aber ich finde das schön, weil du es vorher die Frage gestaltet mit der Forschungsfrage und quasi, wann die Daten kommen.
Ach so, ich weiß wieder.
Passt das der Vorgang gerade perfekt dazu, oder? Du überlegst halt wirklich einmal, wo macht es überhaupt Sinn, Daten zu sammeln? Also
genau. Also ich glaube schon dran, dass in meinem Feld, in meinem Bereich, den ich erforsche, dass es Sinn macht, dass ich erst ein Conceptual Paper schreibe. Wie gesagt, ich hätte gern, dass jemand anderes das gemacht hat, schon, gibt es aber nicht. Aber es ist schon schwierig für mich, wenn ich jetzt euch auch sehe und mit euch im engen Austausch bin und sehe, was ihr euch gerade alles aneignet an Methoden, an Wissen über halt Scrapen, all
Data
das.
Data Dumps,
die neuen Wörter, die ich jetzt lerne.
Conference Calls.
Fühlt man sich schon irgendwie so, dass man hinterherläuft, weil ich weiß, dass ich da auch hin muss. Also nur mit konzeptionell fühle ich mich nicht als vollwertige Wissenschaftlerin.
Ja, aber ich meine, das Thema haben wir ja auch schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen in diesem Gespräch auf dem Berg. Aber es ist bei mir, ich habe das Gefühl, mir fehlt das zum Beispiel, dass ich mich viel zu wenig auseinandersetze mit theoretischen Hintergrund. Ich bin heute zum Beispiel wirklich zum Herzen genommen, wie wir da über das Schreiben geredet haben. habe jetzt echt gesagt, okay, jeden Tag, auch wenn so eine halbe Stunde ist, ich muss irgendwas schreiben.
Cool.
Und in dem Prozess komme ich halt so drauf, so, wow, ey, ich weiß einfach bei vielen Sachen nicht, was der Stand der Forschung ist, weil ich echt schon lang nicht mehr außerhalb von Daten war. Ab und zu picke ich mal eins raus, irgendwann fliegt mir mal irgendwas über den Tisch, was ich interessant finde, aber ich habe schon ewig lang nicht mehr mich hingesetzt und versucht eben das zu verstehen, was schon gibt und was die Theorie dahinter ist. Also irgendwas fällt immer unter den Tisch. Wenn du voll Daten drin bist, dann kennst du dich zwangsläufig einfach nicht mehr aus damit, was gerade produziert wird. Wenn du dich nur mit Literatur beschäftigst, verlierst du halt zwangsläufig Methodenwissen. Es ist, glaube ich, so.
Ja, ich finde es spannend, dass jetzt das Gespräch automatisch eben dazu gekommen ist, oder? So dieses Daten führen dann erst wieder zur Literatur und umgekehrt. Aber wenn ihr jetzt so reingeht ins Büro quasi in der Früh, auf was hättet ihr mehr Lust quasi jetzt dann, jetzt gerade in dem Moment?
Schlafen. Also bei mir ist es, mir macht das Datenhandling, das, die Arbeit mit Daten viel, viel mehr Spaß als das Lesen. Und ich glaube, das wandelt sich vielleicht auch irgendwann mal, aber gerade fühlt sich die Arbeit mit Daten viel explorativer an als das Lesen von Papern, weil ich habe bin jetzt mit dem Projekt, wo ich gerade bin, eher da, dass ich halt quasi, bitte?
Hast du, was? Aha, nee, red weiter.
dass ich quasi Literatur sehr gezielt lesen müsste und quasi Lücken schließen müsste und ja, das jetzt auch nicht mehr so explorativ ist, oh, ich lese jetzt einfach mal, was mich interessiert, sondern ich muss halt diesen Subkategorie von Literatur noch abarbeiten und ich muss eine eindeutige Abgrenzung in die Richtung schaffen und so. Und bei Daten kann man halt irgendwie noch gerade mehr spielen und deswegen finde ich Daten eigentlich spannend.
Disclaimer, Boris hat 3 Bildschirme in seinem Büro. Ja. es schaut aus wie in so einer Kommandozentrale, aber ja, du...
Er hat einfach einen quergestellt, damit er da auf Fontgröße 35 Paper lesen kann.
Code schreiben.
Aber ich finde das gerade bei dir interessant zu beobachten, eben wie du so das Data Handling machst und ich glaube, dass du immer sehr schnell auch Understanding von den Daten. Was würdest du jetzt als nächstes machen, wenn du jetzt so diese Träumerperspektive nehmen kannst und wow, jetzt kann ich mir die Daten einmal aussuchen, die ich wirklich haben möchte. Wohin würdest du dann gehen?
Mhm. Es gibt so 2 Datenthemen, die ich super spannend finde. Das einmal sind simulierte Daten. Das ist so ein bisschen weird, aber man kann halt quasi Computerprogramme schreiben, die sich verhalten wie Agenten, um halt quasi menschliches Verhalten oder das Verhalten von Akteuren in einer Organisation zu simulieren. Und man legt dann quasi bestimmte Parameter fest, also beispielsweise, wie viel können die Akteure miteinander interagieren oder wie groß ist der Suchradius der Akteure. Und man kann dann quasi, die Simulation ist quasi eher sowas wie eine Analogie zu etwas, was man gerne erklären möchte. Das ist was, was ich unbedingt machen will, weil ich das technisch super spannend finde und das, glaube ich, mathematisch Spaß macht und das am nächsten an Videospiele programmieren rankommt, wie ich das in meinem Leben jemals machen werde. Und das andere ist ein Datensatz, falls jemand zuhört und auf so einen Datensatz Zugriff hat. ich hätte gerne quasi die gesamte E-Mail-Kommunikation in einer Organisation. Und ich weiß, es klingt jetzt erstmal furchtbar aus Sicht von Datenschutz.
Gibt's aber von Enron?
Bitte?
Kannst du von Enron die einfach nehmen?
Ja, so, boah, das wäre natürlich ein Traum. Gibt's die?
Ja. Echt? Auf die Autocorrect ist aufgebaut auf Enron.
Was auf Enron? E-Mail-Daten kommunizieren.
Ja. Was ist Enron?
Enron ist eine Company in den 90ern, die so richtig Hardcore-Capitalism gefahren hat. Die haben immer, ich glaube, 10 oder 15%.
Von denen habe ich ein Poster zu Hause hängen.
Bitte?
Von denen habe ich ein Poster zu Hause
hängen. Ja, das passt. Und wo sind die jetzt heute? Wo sind sie heute? Tot. Die haben immer 20% der Schlechtesten immer rausgeschmissen. Und es war so eine richtig harte Yeah-Kapitalismus-Kultur. Und sind dann halt irgendwann Fraud oder auf jeden Fall gegen die Wand gefahren. Ich weiß gar nicht genau, warum.
Deswegen ist eine ganze Ding, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Boos und irgendwas in den Arsch gegangen, weil das ihre Auditor waren.
Kann sein, ja.
Und das, ja, das ist halt einer der größten Accounting-Skandale, glaube ich, die je passiert sind.
Aber es ist so richtig 90er-Jahre Kokain-Capitalism, yeah. Party-Time. Okay, aber das merke ich mir, das schreibe ich mir noch auf. Aber das wäre halt super spannend, weil man sich da angucken kann, wer treibt Ideen, also wann kommen das erste Mal bestimmte Ideen in der Organisation auf, wie entwickeln sich diese Ideen innerhalb einer Organisation, welche Netzwerke bestehen innerhalb einer Organisation. Da gibt es so ein bisschen Forschung zu. Aber es ist halt technisch wahnsinnig spannend und es ist aber halt, wie gesagt, datenschutztechnisch natürlich super schwierig und auch mit Recht, klar. Es müssten komplett gecleant sein, befreit von allen Namen, alle Einzelpersonen. Ich muss schon wissen, dass es eine Einzelperson ist und ich muss auch die Position wissen, aber es ist mir natürlich egal, wie die Person heißt. Das wäre mein Traumdatensatz, also schickt ihn mir, gibt mir einen Data Dump.
Ja, Agent-Based Model habe ich ganz am Anfang mitgearbeitet, das ist echt interessant zu
machen. Ist da was bei... Rum.
Ich habe ein Paper repliziert mit der Hilfe von Tom, okay, der jetzt weiterhin noch mit Agent-Based Models arbeitet. Cool. Aber der erste Zugang wäre da, glaube ich, die Net-Logo-Sprache.
Ja, das da hat sie die auch schon
vorher. Die haben wir dann mal drüber geredet.
Ja, ja, die ist
steig
mega.
Aus bei den ganzen Bullshit-Bingo.
Wo ist mein Schnaps? Netlogo ist ziemlich witzig, weil das ist ursprünglich programmiert worden für Kinder. Das heißt, die Programmiersprache heißt der Logo, glaube ich, und die, die Objekte sind dann so Turtles, so die Agents sind, glaube ich, Turtles.
Boys.
Und ja, es ist echt cool. Also macht schon Spaß, das mal runterzuladen.
Okay, wer findet das witzig? Wer findet das cool?
Alle. Wow! Alle. Sofort
ist wieder top in Form heute.
Wer findet das
ich
witzig?
Ich bereite mich darauf vor. Ich werde mir gleich eine Instant-Nudelsuppe kochen und dann die Nacht im Büro verbringen.
Das ist okay. Ist ja doch was
sagen. PhD-Life, sehr gut. Was denkst du dann so, wenn du das hörst? Also die Idee zum Beispiel von Boris mit den Daten.
Ja, super.
Das yes. Okay. Ich möchte auch noch einen Call ausrufen, weil ich will mit Podcast-Daten arbeiten, und zwar mit den Soundfiles. Und ich möchte wissen, wie kann ich die scrapen? Clown.
Runterladen.
Genau. Aber wie kann ich die praktisch automatisiert runterladen? Und B, gibt's da irgendwelche Python oder R Packages, um Soundfiles zu analysieren? Also nicht Transkripte, sondern Sound.
Was ist deine Forschungsfrage?
Emotion.
Meine Laune willst du.
Genau. Zum Beispiel
Antecedents auf Soundfiles Laune.
Genau. Ich würde unsere Podcasts analysieren und dann besser verstehen, wann die Stimmung beim Soundfile kippt.
Das ist eine gute Frage eigentlich. Wo lernt man das? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, wie kann ich die runterladen? Also wo habt ihr euch die Sachen überhaupt angeeignet? Also diese Datenanalyse, Daten ziehen, wo lernt ihr das?
Ich habe angefangen, glaube ich, mit Coursera-Kursen, so super basic Data Science with Python. Und dann habe ich irgendwann relativ früh auch damit wieder aufgehört, weil das halt auch so richtig Coursework ist. Und man muss dann halt zuhören und Sachen, Übungen machen und so. Das ist langweilig. Deswegen relativ schnell halt dann übergegangen, einfach konkrete Daten genommen und dann damit rumgespielt. Und dann am Anfang kommst du dir wirklich vor wie der größte Depp. Also ich bin ganz fit, recht fit mit Excel, und da weiß ich natürlich, wie man alles macht. Und da gibt's diese sehr lange Zeit, wo natürlich alles mit Excel viel einfacher wäre und man sich dann dazu zwingt, zu lernen, wie man jetzt eine beschissene Column umbenennt oder wie man jetzt was nach was filtert. Und da musst du immer jeden beschissenen Kack googeln und man fühlt sich wirklich wie der größte Idiot. Aber irgendwann surpasst man dann halt dieses Level, was man mit Excel hatte, merkt, dass man viel größere Datensätze handeln kann, merkt, dass man Sachen doch, die auch recht easy sind, auch mit Python, also es geht um Pandas bei Python, für die, die da irgendwas mit zu tun haben, und dass es da wirklich ganz tolle Funktionen gibt, aber bis dahin war ein bisschen Slog, aber es hat mir einfach Spaß gemacht, ich muss sagen, das war was ich während des ersten Lockdowns super viel gemacht habe, was mir einfach eine Befriedigung gegeben hat, etwas zu tun, was sich nach Produktivität anfühlt.
Ist Slog das neue Wack?
Slog ist das neue Wack, ja. Jeder Slog ist Wack, aber nicht jede Wackness ist auch gleichzeitig ein Slog.
Oh Gott, die Instagram-Minute mit Gen Z-Talk.
Sorry, Kids.
Nee, Boomer. Die Boomer.
Sorry, Boomer.
Greifen sich gerade ins Gesicht. Ja, aber ich, nur um das anzusprechen, ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich dieses Excel-Bashing nachvollziehen kann. Was halt R und Python-Programmierer lieben.
Ich sag dir den Punkt. Der Punkt sind 15.000 Einträge. Unter 15.000 ist okay, wenn's.
Aber ich finde, es ist immer noch bescheuert unintuitiv, wenn ich eine Spalte habe auf Platz 4 in 50
aber
Spalten,
da, aber
und dann muss
deine,
ich sie
da, genau,
dann nach, auf Platz 35 schieben.
Genau das ist nämlich deine Excel-Denke immer noch, dass du glaubst, dass die Reihenfolge der Columns in einem Data-Frame wichtig ist.
Okay, so. Sorry, Dr. Data Science.
Der Start
Data
der Religionskrise.
Ohne Doktor noch.
ja, jetzt sind wir wieder königlich abgedriftet.
Ja.
Aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, Es klingt halt so bei euch zwei, so viel möchte ich eher Richtung Experimente gehen, aber bei euch zwei halt dieses schon, ja, Scraping oder jetzt mit Pandas in Python arbeiten, als wenn halt dann quasi PhD-Science schon ein bisschen so Data-Scientist ist und automatisch auch so mit Schlagworten wie Big Data verbunden wird, oder?
Boah, ich hau jetzt mal einen raus, so Leute, ihr habt drauf gewartet. Hier kommt meine Aussage. Zuletzt hat ein Studi gesagt, es ging um die Zukunft in, glaube ich, den nächsten 30 Jahren. Da war die Frage, ob eine bestimmte Company zur Tech-Company wird.
Ja.
Und er meinte, das fand ich ganz cool, in 30 Jahren ist jede Company eine Tech-Company oder es gibt sie nicht mehr. So, und jetzt hau ich einen raus. Ich glaube, dass jeder Management-Scholar ein Computer-Scientist werden muss, sonst gibt's ihn in 30 Jahren nicht mehr. 80, weil wir langsam sind. Aber ich glaube schon, dass müssen wir uns alle hinbewegen.
80?
In 80, ja, halt kommen die Basics. Also
welchen PhD kennst du jetzt, der nie irgendwas mit R oder mit Python machen werden muss?
Es gibt
werden muss.
Also wir sind im Management-Bereich, ne? Also Disclaimer an alle ZuhörerInnen, aber jeder, der qualitative Forschung macht.
Ja, aber da bist du auch schon an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich könnte jetzt mich hinsetzen und das alles lesen und dann Code schreiben oder ich mache das mit ich weiß nicht, wie die ganzen Algorithmen heißen, die man anwenden kann auf Textdaten. Sagst du mir. Aber ich meine, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo ich glaube, kein PhD jetzt ein PhD anfangen kann und sagen kann, cool, ich werde mein Leben lang Ethnografie machen.
Ja, aber das wäre genau, das wäre genau so ein Punkt, oder?
Ja,
okay. Also Ethnografie würde ich.
Was Ethnografie ist.
Das ist, wo du irgendwie.
Feldforschung,
okay. Ja, wo du dann unter Ameisenbären wohnst. 10 Jahre.
Und sich deren Organisationsstrukturen anguckst.
Genau.
Okay. Ich habe das Gefühl, ich mache schon genug Ethnografie hier am Department, ehrlich gesagt, das ist mir schon.
Du bist eigentlich an einem Soziologie-Department angestellt, ganz woanders und spielst ein Management. Das ist deine PhD-Arbeit, dass du hier 5 Jahre lang alles beobachtet. Bekomme ich sie dazu, einen Podcast zu starten?
Irgendwann kommt so ein Enthüllungsbuch.
Ja.
Inside View.
Boah, das wäre richtig geil.
Das wäre gut, ne?
Aber das für die.
Dann hätte ich euch.
Für einen Falter.
Ja. Ich hab's immer aber gewusst. Eins der ersten Bücher, das ich im Bachelorstudium gelesen habe, war ehrlich gesagt Ethnografie und das war echt voll interessant. Also ich würde es schwarz finden, wenn sowas wie Ethnografie ersetzt werden würde in der Datenakquise durch, ja, ich nehme wieder Schlagwort Big Data, weil man halt quasi jeden irgendwie digitalisiert.
Also ich würde Harry Potter nicht Ethnografie nennen.
Na, man muss ja eigentlich trennen zwischen dass ForscherInnen lange noch die Forschungsfragen auch identifizieren müssen. Und da ist Ethnografie bestimmt auch eine gute, also am Anfang eine gute Methode. Und dann eben aber Datenakquise, also im hinteren Teil dann, dass da schon Big Data eine Rolle spielen wird. Ja. Und irgendwann kann es sogar sein, dass sogar uns die Forschungsfragen von Big Data vorgegeben werden.
Und ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch sowas wie, könnte ich mir vorstellen, Ethnografien in, wie heißt es nochmal, in 4chan oder so. Also man kann ja sogar so
das
online
würde ich
online
sowas von gern machen, Alter.
Ja, nachher kommst du wieder und kommst du mit QAnon Sachen
da. Das wäre so richtig geil.
Also ich glaube, selbst dadurch, dass halt so viel menschliche Interaktion auch wieder online stattfindet, ist selbst Ethnografie beeinflusst von
ja.
Ja, ist mega spannend, ja.
Ich glaube nicht, dass jetzt ein PhD, der im Management oder sonst wo anfangen kann, seine Karriere drauf aufbauen kann, dass er nie wenigstens Data aufmacht.
Das heißt,
aber
du hast
da bist
mir jetzt
du
doch
echt
nicht
in der Bubble, glaube ich.
Bitte?
Ich glaube auch.
Bei Management Scholars.
Ja,
du glaubst,
also
das jetzt noch?
Jetzt noch, ja, weil ja, wie viele Leute machen qualitative Methoden? Und eigentlich nur qualitative Methoden.
Ja, aber selbst da wendest du ja irgendwie computergestützte Social Network Analyse oder Textanalyse an.
Die Frage ist, wo beginnt jetzt für uns, also in Anführungszeichen Computer Science? Also wenn du drei Zeilen R-Code schreibst, kannst du ja auch nicht programmieren.
Oder wenn du SPSS
wir gehen
anwendest.
Jetzt und wir schauen uns meine List Comprehensions an.
Hä? Also für mich geht es auch eher um die Menge der Daten, ob die beschränkt darauf sind, wie wir sie selber erheben oder ob wir, also ja, die Grenze ist schwierig.
Ja.
Aber dass wir schon limitiert sind, als Mensch Daten zu erheben, von der Anzahl her, und dass man dann Daten oder computergestützt mehr Daten erheben kann, als ein Mensch das tun könnte, wäre für mich die Grenze, glaube ich. Mhm. Und das machen nicht alle.
Ich habe es eher so gedacht, ja gut, ich glaube, ich glaube, Computer oder Data Science ist ein bisschen
zu... Aber dann wäre es jetzt zum Beispiel jemand, der ein wirklich kompliziertes Experiment programmiert, das in einem beispielsweise im verhaltenswissenschaftlichen Lab testet und es danach sehr sophisticated in R auswertet, nach deiner Definition jemand, der quasi ganz klassisch Primärdaten erhebt, aber der ist jemand, der super fit ist mit Computer-Stuff.
Ja, aber trotzdem wäre das nicht so. Also für mich wäre die Zukunft eher zum Beispiel, dass, also wenn ich jetzt Experimente durchführen würde, würde ich vielleicht 50 bis 100 Probanden haben.
Ja.
Dann bin ich aber noch kein Data Scientist.
Ja, so. Ach so.
Und wenn ich aber dann halt mit diesen 100 ProbandInnen einen Algorithmus trainiere, der dann halt basierend darauf simuliert und meine Zahl dann halt noch künstlich hochschraube und dadurch dann halt Ergebnisse bekomme, dann wäre ich ein Data Scientist. Das ist mein Verständnis.
Ja, das glaube ich, könnte man noch ein bisschen diskutieren, weil ich glaube, das tut denen, die mit kleineren Zahlen ziemlich kleineren Datensätzen ziemlich beeindruckende Sachen machen, Unrecht. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja.
Also ich spreche das denen gar nicht ab. Deswegen, also ich sag, zu welchem Zeitpunkt man halt was macht, macht Sinn. Also von Anfang an direkt groß Zahlen zu haben und irgendwelche Simulationen zu spielen. Ich bin ja Vertreterin von erst Forschungsfrage, dann Daten. Mhm. Aber wenn man eine gute Forschungsfrage sich erarbeitet hat, auch über kleine Zahlen, Propositions, Hypothesen entwickelt hat, dann finde ich es auch cool, über große Zahlen, die halt nicht menschlich erhoben werden müssen, spannend.
Ja. Also gut, dann würde ich das, dann hätte ich das vielleicht eher so formuliert. Ich glaube, jetzt man kann schon noch seinen PhD, machen. Aber ich habe eher gemeint, so jetzt ein PhD anfangen mit dem Ausblick, dass man für seine Karriere so machen kann, dass man halt nie irgendwie so ein Programm aufmacht und sich mit so einer Datenanalyse, sei es mit 100 Probanden oder sei es mit 500.000, dass man da nie was mitmachen muss, stelle ich mir extrem schwer vor in der Managementforschung.
Boah, jetzt tun wir aber auch wieder richtig guten qualitativen Forschern super Unrecht.
Aber die verwenden ja auch, das meine ich ja, die verwenden ja auch immer mehr Computer.
Musst du nicht. Sag mal, du hast irgendwie 50 super spannende Interviews, ja, wo wirklich eine total interessante neue Sichtweise auf eine Theorie didaktet werden kann. Da braucht jemand keinen einzigen Computer aufmachen, der kann es auf der Schreibmaschine schreiben. Und das kann er auch in 50 Jahren noch. Und dann, wenn alle irgendwie die ganze Zeit alles mit 6 Python-Packages geschrieben haben, dann ist so eine Forschung wieder total valuable. Also ich meine, es gibt ja auch immer Trends in die eine und die andere Richtung, oder?
Das ist eh eine grundsätzliche Frage, was wir vorhin gesagt haben, dass immer irgendwas unterm Tisch fällt. Klar werden wir, je mehr Zeit wir in Akademie verbringen, desto mehr Zeit haben wir auch, Sachen uns anzueignen, aber irgendwo sind ja auch Grenzen. Mhm. Und eben in dem Kurs, den ich jetzt gerade belege, war eine der Fragen, ob wir es als wichtig empfinden, Statistik zu verstehen, um vernünftige Forschung machen zu können. Und das kann man ja genauso fragen. Glauben wir, dass es notwendig ist, Data Science jetzt zu verstehen, um ein guter Forscher oder eine gute Forscherin zu sein?
Nee, ich glaube, wieder in der Bubble drin, aber zumindest in der Bubble, wo ich drin bin, habe ich mitbekommen, und da bin ich selber davon Teil, dass der Fokus extrem auf Data Manipulation, Data Science und Statistics und Econometrics ist, und dass viele, da die Fantasie fehlt, eine gute Forschungsfrage zu machen. Dass es halt voll der Fokus ist auf
Sprich,
auf
das klingt so, als würdest du einfach nur von dir selber erzählen.
Ja, mache ich ja auch. Deswegen habe ich gesagt, ich bin in der Bubble drin. Also in der Bubble, wo ich drin bin, wo ich dazugehöre. Ich bin die Bubble. finde ich eben genau das, dass der Standpunkt eben der ist, so man muss, also Table Stakes, statistisch musst du top sein. Und das muss sofort, das muss einfach da sein. Sonst kannst du keine gute Forschung machen. Und das, ja, finde ich problematisch. Aber genau. Die allerwichtigste Frage ist noch nicht beantwortet, und zwar die Schätzfrage.
Tja, das ist richtig. Ich habe mir eure Antwort natürlich aufgeschrieben.
Wirklich?
Ich habe sie aufgeschrieben. Diesmal war es sehr analytisch. Habe keine Ethnographie gemacht. Und ja, ich setze weiternehmen. Ziemlich weiternehmen. Das ist ein bisschen klein, oder?
So eine Überraschung.
Ja, das war auch.
Also noch einmal kurz die Frage zur Wiederholung. Also wie viele Studiengänge gibt es in Österreich? Wie viele gibt es in Deutschland?
Ja, ich habe überhaupt nicht in die Studien
Ich habe einfach angefangen zu zählen. Biologie.
Genau, weil Boris ist kommen auf 384 in Österreich und 920 in Deutschland. Ich bewundere die für das schnelles Zählen. Es war eine Top-Leistung. Sofall hat es ein bisschen, genau, quasi gesagt, 383 in Österreich, 1000 in Deutschland. Und Sascha hat, ja, der hat es ein bisschen aufgetrieben auf 900 und 2000.
Ich bin so daneben.
Und Studiengänge, also nach einer unzuverlässigen Quelle habe ich quasi...
Those are the best.
Im Sinne einer guten Datenanalyse gibt es 1901 Studiengänge in Österreich.
Angeblich. Whoa, hey, komm, so krank dann waren wir jetzt auch wieder
nicht. Und angeblich 16.000, das bezweifle ich stark.
16.000?
Ja, aber das ist 16.467.
Studiengang für alle. Ja,
aber die haben dann sowas wie International Business und Business for International Markets als zwei
genau, Studiengänge.
Na, aber selbst genau. Wirtschaftspsychologie, was ich am Bachelor studiert habe, ist ein anderer Studiengang an der einen Uni als an der anderen Uni, obwohl sie gleich heißen. Wahrscheinlich wurde es gezählt, die Satzung.
Ah, genau, an alle unsere Zuhörer.
Weil ich halt andere ECTS gemacht habe als an einer anderen Universität.
Okay. Wir freuen uns auf die richtige Antwort. Bitte einreichen auf Instagram, Twitter.
Es gibt drei.
Ja gut, das war's schon wieder für heute. Ich sag...
Klick sehr befreit.
Ja, so, ja.
Endlich. Genau. Puh, überstanden, eine weitere Moderation. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und schickt uns gern die richtige Lösung. Ich vertraue den Quellen gar nicht, obwohl ich es selbst recherchiert habe. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder Overcast. Und ja, wir freuen uns auch immer auf eine Bewertung, auf Themenvorschläge oder einfach über eine nette Nachricht, die die Sofa wieder in eine glücklichere Stimmungslage bringt.
Ich bin glücklich.
Gut, ich glaube, das sagt alles. Also bitte sehr viele liebe Nachrichten auf Instagram. Intro und Outro Musik ist von Blue Dot Sessions, Ad Musik ist von Dave and Camus,
und
produziert von Alexander Staub und Sofa, und alle Rechtschreib- und Sprechfehler sind meine. Logo von Stefan Kadosch, und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Werbesegment gibt es diesmal übrigens nicht.
Bitte?
Falls es wem aufgefallen ist.
Was?
Es gibt kein Werbesegment.
Ja, ich glaube schon, dass jetzt mehrere Hörer in total wütende Nachrichten schreiben.
Ja, hoffentlich. Bitte, bitte schreibt uns, wenn ihr wieder Werbesegmente braucht. Ja. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao. Kommen Daten und was machen wir mit ihnen? Am Mikrofon ist heute Didi, und wie gesagt, wir steigen direkt ein in Datenakquise und Data Handling. Ich möchte gleich mit der ersten Frage starten, und zwar an unseren...
Der Schätzfrage.
Ah ja, Schätzfrage vergessen.
Und wir sind übrigens auch am Mikrofon.
Ja. Ganz ehrlich, das ist scheiße, aber ja.